was das hier ist und darstellt. Es ist ein Siegel aus dem 12. Jahrhundert vor Christus. Damals hat man aus Steinen Siegel gemacht, die hat man dann in Lehm reingedrückt, hat man Schnüre oder irgendwas mit Lehm, mit einem Lehmklumpen, dann den Siegel drauf und das hat dann bedeutet, das gehört dem. Dargestellt ist ein Löwe, der mit einem Mann kämpft. Also in der Interpretation sind sich die Fachleute relativ einig. Sie sind sich auch über das Jahrhundert etwa einig. Dieses Siegel wurde gefunden im Tal Sorek. Bei einer Ausgrabung in Bet Shemesh, also in Israel. Und das Tal Sorek oder der Fluss Sorek war die Grenze zwischen den Philistern und dem damaligen Israel. Das heißt, wir sind wieder im Buch Richter und wir befassen uns heute mit dem letzten Richter im Buch Richter, wobei es noch zwei weitere gibt, nämlich den Eli und den Samuel. Genau. Simson, der letzte Richter, ist in meiner Kindheit neben David die biblische Lieblingsgestalt gewesen. Das war einfach so. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war bei uns auf dem Dorf, gab es eine Art Kinderevangelisation und da war ein Pfarrer, der hat die Kinderevangelisation gemacht und hat die Geschichten so spannend erzählt, wie ich sie nie hinkriegen würde. Der hat sich so hineingegeben, ich kann mich noch an seinen richtig hochroten Kopf erinnern, wie der die Geschichte erzählt hat. Und ich bin an seinen Lippen gehangen, um die Geschichte von Simson und von David und so weiter zu hören. Sie haben lange Zeit zu meiner Lieblingslektüre gehört. Sobald ich lesen konnte, wollte ich eine Bibel haben und da habe ich immer im Alten Testament gelesen und habe so richtig diese biblischen Helden verschlungen. Simson war so der Inbegriff des brachialen Glaubenshelden, das Betonung auf brachial oder Haut drauf und Held. Das mit dem Glauben, das war damals noch nicht ganz so wichtig, aber auf alle Fälle, es war eine Figur, mit der ich mich identifiziert habe. Kennt jemand die Geschichte von Simson nicht? Ich glaube, die meisten sind mit ihr vertraut, aber ich fasse sie nochmal zusammen. Also, Simson, seine Geschichte ist nicht ganz so kurz wie die von Deborah, aber ich hoffe, ich kriege es hin. Es wird ein bisschen viel Art Bibelkunde heute, aber gehört halt zu einer ausgedehnten Geschichte. Simson lebte circa 1148 vor Christus bis 1108. Also 1108 ist eine gesichertere Zahl wie die 1148, warum sage ich gleich. Er hat 20 Jahre als Richter gedient und irgendwann muss er ja auch zum Richter herangewachsen sein, also mindestens irgendwie so ins Erwachsenenalter gekommen sein, also habe ich mal 20 Jahre fürs Erwachsenwerden hinzugezählt, komme ich auf 1148. Vielleicht war er auch etwas älter, wir wissen es nicht, weil sein Geburtstag halt nicht in der Bibel publiziert worden ist. Was wir wissen, ist, dass er in dieser Zeit gelebt hat, zur Zeit der Philister, ihrer Herrschaft. Und die war hauptsächlich über den Süden von Israel. Seine Geburt, die durch einen Engel angekündigt worden ist, die war in Zora, dieser Stadt. Da kam der Engel des Herrn zu einer Frau, eines Mannes namens Manoah, und der war vom Stamm Dan. und Dan heißt Richter. Also ist der einzige Richter, der tatsächlich Richter war. Also die anderen waren auch Richter, aber der kam richtig vom Stamm Richter. Sein Name Simson wird von manchen mit Diener oder Knecht übersetzt. Es hat eine Verwandtschaft auch mit Sonne. Und manche haben es dann auch als Sonnenstrahl oder irgendwie so übersetzt. Aber letztendlich passt Diener und Knecht ganz gut, denn das ist er im wahrsten Sinne des Wortes auf seine Weise. Simson wächst nach den Anordnungen Gottes heran und als Erwachsener kommt der Geist Gottes auf ihn und führt ihn. Er verliebt sich in eine Philisterdame in Timna und er will sie heiraten und damit beginnt die Geschichte so langsam ins Rollen zu kommen. Simson war überirdisch stark, zerriss mit bloßen Händen einen Löwen, hat ihn dann liegen lassen. Wahrscheinlich wollte der ihn und seine Eltern angreifen, hat ihn dann klein gemacht. Und später, nach einer gewissen Zeit, kommt er wieder vorbei, auf dem Weg wahrscheinlich zur Hochzeit und sieht da in diesem Löwen einen Bienenschwarm, ein wilder Bienenschwarm, der da einen Stock gemacht hat, Honig produziert hat und er nimmt von dem Honig und gibt diesen Honig seinen Eltern. Diese Geschichte wird dann bei den Hochzeitsfeierlichkeiten zu einer gewissen kritischen Geschichte. Er erzählt es als ein Rätsel und wenn die Philister seine 30 Bräutigamführer, die er gekriegt hat, wenn die das Rätsel erraten, dann muss er ihnen 30 Feierkleider geben. Wenn sie es nicht erraten, dann müssen die ihm 30 Feierkleider geben und das wäre natürlich ein schönes Startgeld für einen Hausstand gewesen. So hat er sich das vielleicht ausgerechnet. Nun, es führt diese Geschichte auch zur ersten Ehekrise. Und im Verlauf dessen, also er verliert die Wette, weil seine Frau ihn so lange an ihm bohrt, bis er halt sagt, was das Geheimnis oder was die Lösung dieses Rätsels ist. Die Konsequenz ist, er muss Feierkleider besorgen und die besorgt er in Aschkelon. Dort schlägt er nämlich 30 Philister nieder und somit hat er dann quasi die Wettschuld, kann er begleichen. Daraufhin gibt es Schwierigkeiten, er will nicht mehr die Frau haben oder geht zumindest nicht direkt wieder zu ihr. Seine Frau wird einem anderen gegeben und weil er wütend ist, dass seine Frau einem anderen gegeben wird, brennt er den Philistern ihre Ernte nieder mit Hilfe von Füchsen. Ja, die bindet aneinander, zündet ihre Schwänze an und dann rennen die in das Getreidefeld und die Ernte wird vernichtet. Die Philister fragen sich, warum das passiert ist. Es kommt raus, dass eben Simsons Schwiegereltern die Tochter einem anderen gegeben haben. Daraufhin werden die Eltern, die Schwiegertochter, wahrscheinlich auch der Schwiegersohn, werden verbrannt. Das wiederum erzeugt den Zorn von Simson, woraufhin er ein Gemetzel unter den Philistern anstellt und dann sich erstmal verdrückt. Und dann kommt etwas, was sehr ungewöhnlich ist, aber was eben auch zu dieser Geschichte gehört, nämlich die Geschichte, dass er von seinen eigenen Leuten gefangen genommen wird und den Philistern ausgeliefert wird. Nun, Simson hat keine Angst, denn er kann ja die Stricke zerreißen und deshalb kommt es dann zu dieser Geschichte, wo er dann mit einer Eselskinnbacke 1000 Philister erschlägt. Ab da ist erstmal gewisse Ruhe, ja, also da an denen trauen sich die Philister nicht so schnell, deshalb geht er dann auch relativ unbehelligt in die Stadt Gaza, um dort zu einer Hure zu gehen. verbringt die Nacht mit ihr und die wollen ihn in dieser Nacht noch gefangen nehmen, aber er reißt die Stadttore aus den Angeln und lädt sich auf den Buckel und rennt nach Hebron ins Gebirge Juda. Ja, das ist so eine Wahnsinnsgeschichte, die kann man filmisch fast nicht darstellen. 2018 kam eine neue Simpson-Verfilmung raus und ich habe die paar Bilder, die ich hier habe, die habe ich aus diesem Film. Dort ist es sehr schwach dargestellt. Also das ist wirklich, ich meine, wenn man die Geschichte so liest, dann denkt man, boah, das ist überirdisch. Auf alle Fälle ist dann wiederum eine gewisse Ruhe eingekehrt im Leben von Simson und er verliebt sich im Tal Sorek in die Delila. Ja, Samson und Delila ist auch eine Oper, hat in der Literatur viel Niederschlag gefunden. In diese Delila verliebt er sich, das ist sie im Film. Und die bearbeitet ihn Tag aus, Tag ein, dass er ihr das Geheimnis seiner Kraft verrät. Und lange Zeit kann er standhalten und irgendwann ist es soweit, dass er halt doch ihr nachgibt und sein Geheimnis erzählt. Das Geheimnis, dass seine Kraft in gewisser Weise in seinen Haaren ist. Wenn die abgeschnitten sind, dann wäre diese Kraft weg. Die Haare sind ein Symbol für die Gegenwart Gottes oder für sein Gott geweiht sein. Und die Konsequenz ist, dass er natürlich, dass sie ihm die Haare abschneidet, er dann gefangen genommen wird und geblendet wird, ihm die Augen ausgestochen werden. Nun blind und hilflos wird er nach Gaza geschleppt und dort an eine Mühle, Getreidemühle gestellt und dort wird er nun für die nächste Zeit Getreide mahlen, als eine ganz niedere Sklaventätigkeit. Aber es kommt der Tag, wo natürlich auch der Sieg über diesen Erzfeind gefeiert werden muss. Das dauert etwas, bis die sich berappelt haben und sich getrauen, den Sieg wirklich zu feiern. In der Zwischenzeit wachsen seine Haare wieder nach und ohne, dass die Philister es merken, kommen seine Kräfte zurück. Und er wird in das Haus Dagons, des Gottes der Philister, gebracht, damit sich das Volk an ihm belustigen kann. Und er soll Späße machen, er soll sie unterhalten, sie wollen ihren Spaß an dem besiegten Feind haben. Aber er lässt sich zwischen die tragenden Säulen des Tempels stellen und bittet Gott, dass er ihm nochmal die Kraft gibt, die er früher hatte. Und er bringt dieses Gebäude zum Einsturz und begräbt mit sich unter den Trümmern 3000 Philister. Und darunter ist die ganze Schickeria, die ganze politische Elite der Philister. Das schwächt natürlich die Philister schon mal. Das ist in kurzen Worten die Geschichte von Simson. Also zuallererst gibt diese Geschichte so ein richtiges Heldenepos her, oder? Also allein schon ein bisschen die kurzen Eckdaten sind schon so, dass du denkst, boah, das ist jemand, dass so ein cooler Typ in der Bibel steht, das macht die Bibel gerade doppelt so attraktiv, oder? Zumindest für unsere Kinder, unsere Jungs. Zu meiner Jugendzeit gab es zumindest für mich keine Superhelden des Marvel-Universums. Ja, da gab es ja schon die Comics, die wir heute verfilmt sehen. Aber ich bin an so einen Stoff nicht rangekommen. Aber was ich hatte auch einen Superheld. Und das war Tarzan. Sagt dir Tarzan jemandem irgendwas? Ja? Also ich hab Samstagabend immer Tarzan geguckt. Das war für mich einfach ein Muss. Und man kann unschwer erkennen, wenn ihr es könnt von dahinter, wer hier Tarzan inspiriert war. Also, wer Zweifel hat, das bin ich. Im Alter von, also in der sechsten, fünften, sechsten Klasse etwa. Auf einer Klassenauswanderung. Simpsons Geschichte ist die Geschichte für Jungs, wo wir Jungs uns so richtig mit identifizieren können und manchmal gedacht haben, ich wünschte, ich wäre auch so ein Simpson. Ich wünschte, ich hätte auch diese Kraft. Ich wünschte, ich könnte auch was für Gott tun. Es gibt übrigens auch Heldinnen, nicht nur Helden in der Bibel, sondern auch Heldinnen. Und da möchte ich nur ein paar nennen, einfach damit ihr nicht denkt, der redet ja eh nur immer von den Kerls und womit die sich identifizieren können. Ich denke, eine der Heldinnen der Bibel ist die junge Miriam. Moses' ältere Schwester, die in einer Heldentat diesen Jungen letztendlich sich selber überwindend in der Pharaos Tochter präsentiert hat und sein Überleben gesichert hat und letztendlich den Erlöser Israels zur damaligen Zeit ihm in die Welt geholfen hat, in gewisser Weise. Dann haben wir die Königin Esther. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Wer die Geschichte noch nicht gelesen hat, sollte sie unbedingt lesen. Dann haben wir die Deborah, von der hatten wir es letzten Sonntag. Und dann haben wir natürlich die ultimative Heldin, die im Prinzip einen ähnlichen Namen hat wie die Schwester von Mose, nämlich die Maria. Ja, die heißt Mariam oder man könnte auch sagen Miriam. Das ist dieselbe Wurzel. Also Frauen, die sich in ihrer Zeit von Gott zu einem spezifischen Dienst berufen ließen, so wie die Männer im Prinzip genauso. Was man von unserem Helden, heutigen Helden sagen kann, es ist die Geschichte eines Einzelkämpfers. Einer Ein-Mann-Armee, ähnlich der eines Herkules oder wie er auch genannt wird, Herakles. Sind identische Figuren, nur die Römer haben Herkules gesagt, die Griechen Herakles. Oder andere sagen Helden wie Thor oder der ist uns durchs Marvel-Universum jetzt besser bekannt. Und ich weiß nicht, wie sehr die Figur des Simson junge Christen geprägt hat. Ich habe schon gesagt, mich hat sie sehr. Wie sehr sich junge Christen, speziell junge Männer, als Einzelkämpfer sehen lernten, die hinausgehen und für Gott etwas tun wollen, wenn andere bequem zu Hause bleiben. Mich hat auf alle Fälle Simson und diese Männer inspiriert. Ich war der einzige Junge im Dorf, der Jesus nachfolgte. Ich war zwar im örtlichen Musikverein, aber doch Außenseiter. Ich war Außenseiter auch in der Kirche, weil ich wiedergeborener Christ war und das bekannt habe. Diese Kirche bot nicht wirklich ein attraktives Umfeld. Allein die Tatsache, dass da die Bibel kritisiert worden ist von der Kanzel runter, war schon genug, mir dafür Leider zu machen. Ich wollte etwas für Gott tun, deshalb war ich auch offen für seinen Ruf in die Mission. Und das war der erste Gedanke. Wenn Gott mich ruft, dann gehe ich in die Mission, dann gehe ich weg von hier, lass das hinter mir und gehe in die weite Welt. Heldentaten für Gott. Viele Missionare sind als solche Einzelkämpfer in die Welt hinausgegangen und sie haben tatsächlich Großartiges und Großes geleistet. Aber viele dieser Einzelkämpfer, die Namenlosen, sind an ihrer Einsamkeit, an ihrem Einzelkämpfertum gescheitert, zerbrochen, vielleicht sogar vergessen worden, da wo sie waren. zerbrochen, zugrunde gegangen, sind sie selbst, ihre Ehen, ihre Familie, ihre Kinder. Der Unterschied zu den anderen Richtern, zwischen Simson und den anderen Richtern, ist, dass diese, wenn man sie anschaut, eigentlich immer versucht haben, selbst wenn sie eine Einzelaktion gestartet haben, das Volk dann zu involvieren. Ja, wir haben von Ehud gehört, der sich ein Schwert gemacht hat, das war eine Einzelaktion, aber damit hat er nicht wirklich das Volk befreit. Das Volk musste dann selber in Gang kommen. Und so kann man sehen, die haben eigentlich immer, auch Deborah, haben immer versucht, das Volk zu mobilisieren, in Aktion zu bringen, nicht Einzelkämpfer zu sein. Es ist nicht Gottes Wille, dass wir als Einzelkämpfer hinausgehen und versuchen, eigenhändig die Welt zu retten. Jesus hat seine Jünger immer zu zweit hinausgeschickt und Paulus war oft mit noch einem größeren Team unterwegs. So könnte man sagen, okay, jetzt haben wir die Summe dessen betrachtet, was Simson hergibt, so die Essenz, starke Einzelkämpfer, aber irgendwie auch eine traurige Gestalt, die da einsam im Tempel von Gaza stirbt. Aber da ist noch mehr. Wenn man die Richter anschaut, alle Richter, dann ist es im Prinzip wie ein großes Puzzle. Jeder Richter fügt dem Gesamtbild des ultimativen Retters einen Aspekt hinzu. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass Simson fast wirklich überwiegend die meisten Parallelen hat mit dem ultimativen Retter, mit Jesus. Warum, werde ich euch jetzt versuchen darzustellen. Simson hat also Parallelen zu Jesus. Obwohl er vom moralischen Standpunkt aus betrachtet, das mit der Hure und so, das war schon nicht so dolle. Aber eine Parallele ist, er wird durch einen Engel angekündigt. Und dasselbe kommt nicht so oft vor. Es kommt bei Isaak vor, es kommt bei Johannes dem Täufer vor und bei Jesus selbst. Da ist die Ankündigung der Geburt von einem Engel durchgeführt worden. Die Mutter Simsons ist bis dahin unfruchtbar, wie auch zum Beispiel andere berühmte Vorfahrinnen. Sarah, die Mutter von Isaak. Rebekka, die Mutter von Jakob und Esau. Hannah, die Mutter von Samuel und Elisabeth, Johannes des Täufers Mutter. Simsons Eltern bekommen klare Anweisungen, wie sie denn den Sohn zu erziehen haben, wie sie ihn aufzuziehen haben. Und auch die Mutter, die hat noch nicht mal einen Namen, obwohl sie so einen berühmten Sohn hervorgebracht hat. Diese Mutter, ihr wird gesagt, sie soll keine Traubengetränke, also weder Traubensaft noch Wein trinken, noch irgendein anderes starkes Getränk, und sie soll sich von Unreinem fernhalten während der Zeit der Schwangerschaft. Kann man schon sehen. Die haben damals schon gemerkt, eigentlich Alkoholika für Schwangere ist nicht so gut. Lasst lieber die Finger davon. Wenn ihr wollt, dass euer Kind gesund und munter ist und im Vollbesitz seiner Kräfte, kein Alkohol während der Schwangerschaft. Ein weiterer Punkt ist, er wird von Mutterleib an zum Dienst ausgesondert. Er sollte als Naziräer, als Gottgeweihter aufwachsen. Und das bedeutet, es soll sein Haupthaar nicht geschoren werden. Und er soll wie seine Mutter, und das gilt für ihn sein Leben lang, nichts Unreines und nichts vom Weinstock genießen. Nun, wenn ihr die Geschichte etwas zurückspult, dann wisst ihr, dass da ein paar Sachen waren, die schon mal nicht so ganz er eingehalten hat. Er lebt in einer Zeit und unter der Besatzungsmacht der Philister, wie Jesus unter der in der Zeit und Besatzungsmacht der Römer lebt. Er kämpft gegen den Feind in dieser Zeit. Der Unterschied ist, und wir erinnern uns an eine Predigt, die ich schon gehalten habe, dass im Richterbuch die Menschen mit dem sichtbaren, mit dem real existierenden, also tatsächlich sie bedrängenden Feind kämpfen mussten, während im Neuen Testament sich der Kampf letztendlich vollständig auf die geistliche Ebene, auf die Ebene des Geistes gehoben hat, weil Jesus schon deutlich macht von Anfang an, dass letztendlich der Kampf nicht mit Fleisch und Blut stattfindet und das Paulus dann auch verbalisiert. Nicht die Römer sind die Feinde, auch nicht die Landsleute Jesu sind seine Feinde, sondern letztendlich die Dämonen, Dämonenfürsten und alles, was diese mit sich gebracht haben, die religiösen Geister, die Gesetzlichkeit etc., die Gebundenheiten, die die Menschen damals geknechtet haben. Aber es gibt auch im Alten Testament natürlich die geistliche Dimension, die Dimension des Geistes, denn ich habe schon angedeutet, Simsons Kraft war nicht seine natürliche Kraft, auch nicht, dass er halt viel Bodybuilding gemacht hat und viel Gewichte gestemmt hat, sondern letztendlich war es die Kraft Gottes in seinem Leben, die ihn diese Machttaten tun ließen. Er wird von seinem Volk gefangen genommen, wie Jesus. Simson kann sich und darf sich auch von seinen Fesseln befreien. Jesus durfte sich nicht mehr befreien, obwohl er sich hätte befreien können. Er hätte die Ketten leicht abschütteln können. Er hätte seine Feinde leicht an die Wand drücken können. Es gibt eine Situation, wo er ein ganzes Dorf, mehr oder weniger im ganzen Dorf widersteht, als sie in den Berghang runterschmeißen wollen. Da geht er einfach mitten durch sie durch. Da haben die keine Chance. Wenn Jesus hätte wollen, hätte er seine Kreuzigung verhindern können. Aber er hat es nicht, weil er es nicht mehr dran war. Im Gegensatz zu Jesus, der sich befreit, kann Simson die 1000 Philister erschlagen. Jesus lässt eine ganze Legion von Feinden in Schweine fahren. Ja, diese Geschichte mit dem Gerasener, wo die ihm sagen, lass uns doch wenigstens in die Schweine fahren. Und Jesus erlaubt es. Simson verliebt sich in eine Frau aus dem Volk der Feinde. Und wir sind erstaunt, dass Gott diese Situation zulässt. Ja, das ist manchmal, wo du dann wirklich also im nicht vorhandenen Haaren kratzt und denkst, was hat sich da Gott eigentlich gedacht? Da heißt es nämlich, sein Vater und seine Mutter erkannten aber nicht, dass es von dem Herrn war, denn er suchte einen Anlass bei den Philistern. In jener Zeit herrschten nämlich die Philister über Israel. Ja, Gott hat einen Anlass gesucht, um endlich die Befreiungsaktion in Gang zu bringen. Wie die Bewohner von Juda mit ihm umgehen, sie ihn gefangen nehmen und an den Feind ausliefern, zeigt wiederum, wie sehr sich die Israeliten mit dem Zustand des Besetztseins, des Fremdbestimmtseins abgefunden haben und ihre Besatzer zufriedenstellen wollten. Ähnlich wie sie im Prinzip zufrieden waren mit der Besatzungsmacht von Jabin und Sisera, wie wir es bei der Deborah gesehen haben. Und da braucht es eine provozierende Geste, und die ihnen die Augen öffnet über ihre Situation. Ja, ich meine, manchem wird dann, als Simson dann die Eselskeule geschwungen hat, werden denen die Augen übergegangen sein. Die sind besiegbar. Wir könnten das auch. Wenn wir alle zusammenhielten, könnten wir auch. Da ist ein Einziger und der stellt sich gegen den Feind. Jesus selbst nahm ähnliche Tabubrüche vor. Ja, Simson geht zu einer ausländischen Frau. Jesus macht nicht dasselbe, aber er macht auch Tabubrüche. Er redet mit einer samaritanischen Frau. Und er nimmt einen Samaritaner als Vorbild in einem seiner Gleichnisse. Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Er nimmt den syrischen General Naaman und die Witwe zu Zarpat als Beispiel für Glauben. Ja, das provoziert seine damalige Zeit, seine Umwelt und zeigt ihnen, wo sie eigentlich stehen. Warum tut er das? Weil es erstens war es die Wahrheit, zweitens war es, um deutlich, den Kontrast deutlich zu machen zwischen den Frommen der damaligen Zeit und dem Leben, mit dem sie sich da abgefunden hatten und dem eigentlich geistlichen Anspruch. Ein weiterer Punkt der Parallele ist, aus Liebe zu dieser Frau verliert er schlussendlich sein Leben. Es war etwas, was Simson bei Delila hielt. Ja, es heißt, seine Seele wurde am Leben überdrüssig. Ja, der hat gedacht, Hauptsache, es hat alles ein Ende. Also das muss nicht mehr schön gewesen sein für den. Trotzdem hat ihn irgendetwas bei dieser Frau gehalten. War es Gebundenheit oder war es Liebe? Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass es bei Jesus auf alle Fälle Liebe war, die ihn an seine Frau band, an die Frau, für die er seine Heimat verließ, in die Fremde ging, um für sie zu sterben. Es war die Liebe zu uns, seiner Braut, die ihn in die Fremde gehen ließ. Und diese Liebe war bedingungslos, uneingeschränkt. Diese Liebe hat ihn in Feindesland auf diese Welt gebracht, um sie durch sein Opfer frei zu kaufen. Wer weiß, vielleicht war die Delila auch in sich gespalten. Da soll ich ihn verraten. Vielleicht wurde sie unter Druck gesetzt, gezwungen. Vielleicht waren ihre Eltern Geiseln, um deretwillen sie Simson verraten musste. Wir wissen es nicht. Auf alle Fälle hat sie ihn verraten. Und manchmal scheint es, dass Jesus auch von seiner Frau verraten wird. Dass ihn seine Frau verrät, dass sie das Geheimnis seiner Kraft verrät. Dass sie den Heiligen Geist verrät, das Wort Gottes, seine Ordnungen. Dieses Ausgesondertsein für Gott, dass er das genauso verrät. Aber das kann Jesus, das kann ihn und sein Wort, seine Wirksamkeit nie schwächen. Selbst wenn wir Jesus verraten, wenn wir seine Kraft verraten, wenn wir sein Wort verraten, wenn wir seine Ordnung verraten, Jesus ist lebendig und mächtig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und er kann in der finstersten Dunkelheit wieder neu sein Recht aufrichten. Seine Wahrheit, wenn man an das ausgehende Mittelalter denkt, wo an Luther dann auf einmal das Evangelium neu hervorgebracht hat, neu hat hervorscheinen lassen. Jesus stirbt, Simson stirbt in der Fremde und sein Sterben ist sein größter Triumph. Der geblendete Simson malt an der Mühle Mehl für Brot, die Arbeit einer entrechteten Sklavin. Von Jesus sagt die Bibel, dass er sich zum allergeringsten Sklaven gemacht hat. Und das entspricht etwa dem, was Simson jetzt gerade ist an der Mühle. Jesus sagt, dass er nicht nur Brot macht oder Brotmehl malt, sondern dass er Brot gibt, dass er mehr ist als nur der Brotgeber, dass er das Brot des Lebens ist, das Brot, das sich uns zur Speise gibt, damit wir ewig leben. Auch da haben wir eine gewisse Parallele. Jesus stirbt nicht geblendet, aber er stirbt genauso ohnmächtig, genauso in der Fremde wie Simson. Seine Fremde ist noch viel schlimmer als die von Simson. Jesus ruft in der Fremde: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist von Menschen und von Gott verlassen. Und warum ist er von Gott und Menschen verlassen? Er ist Gott so fremd geworden, dass dieser ihn verlassen hat, verlassen musste. Denn den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Dass Jesus zur Sünde gemacht worden ist, hat ihn Gott in diesem Moment und für diese Zeit total entfremdet. Und deshalb spricht er nicht mehr vom Vater, sondern nur noch von Gott. Jesus wurde zur Sünde gemacht, in ihm wurde aber auch die Sünde gerichtet, abgeurteilt. Simson steht zwischen den zwei tragenden Säulen des Tempels. Und in seinem Tod reißt er das Haupt des Feindes mit sich in den Tod. Jesus hängt mit ausgestreckten Händen am Kreuz und reißt mit seinen ausgestreckten Händen den Feind mit in den Tod. Er besiegt das Haupt des Feindes. Er besiegt den Satan und er besiegt die Sünde. Und in seiner Auferstehung besiegt er noch einen weiteren Feind, den Tod. Mit seinen ausgestreckten Händen besiegt er nicht nur, sondern er zerreißt auch. Er zerreißt den Vorhang, der bisher den Weg ins Allerheiligste gehindert hat für jeden normal sterblichen Gläubigen. Er zerreißt diesen Vorhang, sodass jeder durch diesen nun geöffneten Vorhang hindurchgehen kann zum Vater. Letzter Punkt, sein Tod scheint aber andererseits äußerlich nichts wirklich geändert zu haben. Die Philister haben auch weiterhin viel Macht in Israel. Das sieht man in den Kämpfen, die Israeliten unter Eli, unter Samuel, unter Saul bis zu David mit Israel hatten. Es scheint sich nichts geändert zu haben. Und das ist der Vorwurf, den viele Atheisten, den Christen machen. Ja, guck doch an, der Tod Jesus hat doch nicht wirklich was geändert. Und damals hat es nichts geändert. Die Römer haben weiter geherrscht. Jesus hat die römische Herrschaft nicht abgeschüttelt. Er hat das Volk Israel nicht befreit. Es ist in zwei jüdischen Kriegen dann vollständig aus der Landkarte dort vernichtet worden. Die Gemeinde wurde gegründet. Und sie hat auch eine gewisse Blüte erfahren, aber gleichzeitig wurde sie mehr und mehr von der Welt aufgesogen, als dass sie die Welt wirklich geprägt hätte. Also was ist das Ergebnis von diesem Sieg am Kreuz? War es einfach nur für eine kurze Zeit? Es ist nicht vergeblich, was Jesus getan hat. Denn in jeder Generation sind nun Menschen dazu in der Lage, Menschen, die Jesus freigemacht hat, den geistlichen Kampf immer neu aufzunehmen gegen die Mächte der Finsternis. Immer wieder neu aufzustehen und zu sagen, und ich stelle mich dagegen. Und ich beuge meine Knie nicht vor diesen falschen Göttern. Ich beuge meine Knie nicht vor diesen Ideen. Ich beuge meine Knie nicht vor der Sünde, ich beuge meine Knie nicht vor Satan. Wir können im Gebet, im Zeugnis, im Dienen, in der Hingabe an Jesus ein Stück wie Jesus und auch ein Stück wie Simson unser Leben geben. Jesus gab sein Leben aus Liebe für uns. Simson sagt, gib mir noch einmal die Kraft, damit ich Rache nehme für meine Augen. Jesus, einer der letzten Sätze von Jesus war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Gebet aus Liebe, aus Leidenschaft, aus Hingabe an die Verlorenen. Und dafür stirbt Jesus. Bei allen Parallelen, allem, wo Simson uns zum Reflektieren inspiriert. Ja, und ich habe es ja geschildert, wie mich das als junger Kerl angesprochen hat. Bei all dem möchte ich mein Leben für die Liebe zu Jesus und die Liebe zu seiner Braut einsetzen. Und wenn es sein muss, auch in der finalen Währung des Todes. Simson ist einerseits der Typus des Christus und andererseits ist er der Antitypus des Christus. Er ist eine vermischte Person, wie wir wahrscheinlich alle in gewisser Weise so ein Stück weit Typus und Antitypus in uns haben. Wir folgen Jesus nach und verleugnen Jesus doch immer wieder auch durch unser praktisches Tun. Wir lieben seine Ordnung und übertreten sie dennoch immer wieder. Jesus hat sich mit einer Jüngerschar umgeben, weil er Einzelgängertum hasst. Jesus hat es nicht geliebt, allein zu sein, auch wenn er die Einsamkeit gesucht hat, die er gebraucht hat, um mit seinem Vater zu kommunizieren. Aber obwohl er das Einzelgängertum nicht mochte, musste er zum Einzelgänger werden, denn das finale Opfer, da konnte ihm kein anderer helfen. Denn kein anderer hatte die Qualifikation, dieses finale Opfer zu bringen. Kein anderer war ohne Sünde. Kein anderer war unbefleckt. Kein anderer hätte die Sünde der Welt wegtragen können. Und da hätte es ihm auch nichts genützt, wenn seine ganze Jüngerschar mit ihm in den Tod gegangen wäre. Das wäre an dem Punkt völlig nutzlos gewesen. Das musste er alleine tun. Und da du die Qualifikation nicht hast, die Jesus hatte für Einzelgängertum, versuch auch nicht ein Einzelgänger zu sein. Versuch nicht, die Welt alleine zu retten. Versuch nicht, alleine rauszugehen. Wir brauchen uns, wir brauchen einander. Wir haben nicht umsonst den Heiligen Geist bekommen, der Geist der Gemeinschaft genannt wird. Ja, in der trinitarischen Formel von 1. Korinther 13,13 heißt es ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Da wird jeder Person der Trinität wird eine spezifische quasi Aufgabe oder Hauptaufgabe in der Trinität adressiert. Und die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist, Gemeinschaft zu stiften. Dass wir miteinander Dinge tun, nicht ohneinander. Wir haben ihn bekommen, damit wir in der Gemeinschaft lebend Jesus nachfolgen und ihm dienen. Und egal, was in dieser Gemeinde ihr erlebt, und ihr werdet manches erleben, immer wieder. Ihr werdet erleben, dass ihr euch missversteht, dass Übergriffe stattfinden. Aber egal, was ihr erlebt, wenn es etwas ist, was euch von anderen trennt, dann steckt nicht der Heilige Geist dahinter. Dann steckt immer der Geist des Teufels, des Durcheinanderbringers dahinter, der uns durcheinander bringen will, der uns hintereinander bringen will, der uns voneinander wegbringen will. Und dem widersteht ihm mannhaft, tapfer, unerschrocken, wie Simson, wie Jesus und wie viele seiner Nachfolger seitdem. Amen.